Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Kepler Salon. Heute mit dem Thema: Wie denken Think Tanks? Bitte heißen Sie mit mir gemeinsam den Referenten und Vortragenden, der heute extra aus Berlin bereits angereist ist, hier im Kepler Salon willkommen, Dr. Klaus Piers. Kurz ein paar Worte zum Ablauf des heutigen Abends. Einige, die oftmaligen Besucher des Kepler Salon, werden das wissen. Die Veranstaltung dauert formell bis 9 Uhr, also 1,5 Stunden. Wir hören im Anschluss einen ca. 25 bis 30-minütigen Vortrag von Dr. Piers zum Thema. Und dann lade ich Sie herzlich ein, viele interessierte, neugierige Fragen dazu zu stellen. Wir haben dann über eine Stunde Zeit, darüber zu diskutieren, zum Thema. Ich möchte Sie bitten, während des Vortrags nicht unbedingt zu fragen, außer es brennt sehr, wenn es Verständnisfragen sind, sonst sich die Fragen aufzuheben für die Diskussion nachher. Und bei der Diskussion ist es im Kepler Salon üblich, dass die Veranstaltungen aufgenommen werden. Es gibt eine Tonaufnahme, die Sie dann auch gerne unter www.kepler-salon.at nachhören können. Und um auf dieser Aufnahme nicht nur die Antworten auf Ihre Fragen, sondern auch die Fragen selbst hören zu können, bitte ich Sie, zeigen Sie unseren beiden Mitarbeiterinnen des Kepler Salon an, wenn Sie fragen möchten. Es gibt Handmikrofone und warten Sie, bis das Mikrofon bei Ihnen ist und dann geht's los mit Fragen. Es liegt auch das Gästebuch des Kepler Salons heute wieder auf, eine neue Seite wird aufgeschlagen mit dem heutigen Thema. Also wenn Sie Lust haben beim Hinausgehen, links am Informationstisch sich einzutragen, dass Sie da waren oder dass es Ihnen gut gefallen hat oder wenn Sie Anregungen oder Beschwerden haben, dann, wenn Sie Lust haben, tragen Sie sich ein und fühlen Sie sich eingeladen, auch während der Diskussion und vor allem auch während des Vortrags gerne sich von draußen von der Bar auch Getränke zu holen. Ich versuche Ihnen zu garantieren, dass Sie Ihren Sitzplatz nachher wieder haben, wenn Sie hereinkommen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Georg Stecker. Ich arbeite zurzeit für Linz 09, bin Produktionsleiter im Bereich Darstellende Kunst für Theater- und Musiktheaterproduktionen, noch bis zum Ende des Jahres. Komme aber eigentlich aus Wien und habe dort Geschichte und Wirtschaft und Musik studiert und dann die letzten Jahre dort in Wien am Schauspielhaus als Produktionsleiter gearbeitet. Ein paar einleitende Worte zur Biografie von Dr. Klaus Piers. Ein Grundstudium der Elektrotechnik in Aachen, danach Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte in Bonn und in Bochum studiert. Von 1993 bis inklusive dem Jahr 2000 an der Bauhaus-Universität in Weimar, zuerst wissenschaftlicher Mitarbeiter, später wissenschaftlicher Assistent für Geschichte und Theorie künstlicher Welten gewesen, unmittelbar danach 2 Jahre lang als Jungprofessor für Medientechnik und Medienphilosophie an der Universität Bochum und seit dem Jahr 2006 ordentlicher Professor für Erkenntnistheorie und Philosophie der digitalen Medien am Institut für Philosophie der Universität Wien. Das war es von meiner Seite, die Anmoderation. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen, einen schönen Abend und übergebe hiermit das Wort an Dr. Piers.
Ja. Vielen herzlichen Dank vor allem, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Am Martinstag, glaube ich, in meiner Heimat im Rheinland war heute Karnevalsanfang. Und ich glaube, mein erster öffentlicher Auftritt war, in der Grundschule eine Karnevalsrede halten zu müssen. Aber ich saß noch nie in so einem Sessel, in so einer Situation. Ich versuche es daher etwas erzählerisch auch zu machen und Sie so 25 Minuten in die Nachkriegszeit zu führen mit, glaube ich, einigen Bezügen zu heute. Und ich halte mich nicht ganz an den Text, ist ja keine Vorlesung hier, ich muss aber trotzdem immer mal wieder reinschauen. Ein schönes Zitat, das, glaube ich, auch in dem auf der Homepage stand, stammt von der Globalisierungskritikerin Naomi Klein und sie schreibt: By think tanks, I mean the people who are paid to think by the makers of tanks. Also die, die die Panzer herstellen, bezahlen Leute zum Denken. Wir wissen, der Panzer ist eine erste Weltkriegserfindung, 1915 erfunden. Der Panzer ist etwas, sozusagen vor feindlichen Blicken abschirmt, etwas, das, wie soll man sagen, Bedenkzeit gibt. Die Panzerung schützt erstmal vor dem Feind und man kann eine taktische Entscheidung treffen. So kann man das vielleicht erstmal aus dieser einen Schlaufe rausziehen. Und der Tank ist natürlich auch der Fischtank, also eine Art Aquarium, wo sich bunte Gesellen tummeln. Think Tank ist die eine Sache, über die ich heute spreche. Und es geht aber nicht nur um diese Art von Institution, sondern zugleich auch um die Frage der Beratung. Ich weiß nicht, aus welchen Berufen Sie kommen, aber wir haben, glaube ich, diese Gesellschaft, in der wir leben, ist durchsetzt von Beratung. Ja, also in der Universität wird man täglich damit belastet. Advisory Boards, Anlageberatung, Arbeitsmarktberatung, Berufsberatung, Coaching, Consulting, Eheberatung, Drogenberatung, Ernährungsberatung, Erziehungsberatung, Expertenkommissionen, Exzellenzcluster, Leuchtturmprojekte. Sie kennen diese ganze Terminologie. Und diese Sammlung ließe sich wahrscheinlich problemlos fortsetzen und charakterisiert, glaube ich, schon unsere Lage als eine Gesellschaft der Beratung. Was ich aber versuchen will heute, ist nicht sozusagen diese Gegenwart unbedingt zu charakterisieren oder dafür eine Theorie zu entwickeln, sondern eher auf die Herkunft der Beratung zu schauen. Und bei vielleicht dem wichtigsten Think Tank der Nachkriegsgeschichte oder überhaupt der Geschichte einfach zu verweilen, der Mutter aller Think Tanks, nämlich der legendären Rand Corporation am Strand in Santa Monica, das ist das große Gebäude vorne. Die Rand Corporation ist in gewissem Sinne sozusagen Synonym für Think Tank überhaupt geworden. Das ist eine Institution, die 1946 von der US Air Force und dem Flugzeughersteller Douglas Aircraft Company zusammen gegründet wurde, zunächst mit kleineren taktischen Aufgaben beschäftigt und sie wurde dann gewissermaßen der Ort des gerade frisch angebrochenen Atomzeitalters, an dem eben über globale Fragen nachgedacht wurde. Als Think Tank war RAND eine Institution, eine Antwort auf Probleme, die durch moderne Technik herbeigeführt waren. Also vor allem, da es eine militärische Beraterorganisation war, wo eben Naomi Kleins Zitat stimmt, Waffentechnik. Kernwaffentechnik. Wir sind kurz hinter dem Abwürfen der ersten Atombomben. Wir sind kurz vor der Wasserstoffbombe zu dieser Zeit. Und das, was in diesem Hause dort 1946 erstmals den Begriff absolute Waffe, der Begriff wurde da geprägt, absolute Waffe erhielt, ist sozusagen das, was eine eigentlich globale Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit auslöste, diese Art von neuer Bedrohung. Und wie Sie alle wissen, die Weltordnung für die nächsten 50 Jahre grundlegend veränderte. Philosophen, das sage ich, weil das ja meine Heimatdisziplin ist, Philosophen haben das erst 10 Jahre später sozusagen realisiert, was bei RAND gedacht wurde, also der erste Report zur strategischen Lage der Nachkriegszeit und zum Status von Nuklearwaffen als Absolute Weapons ist 1946 bei RAND. In der Philosophie ist es Karl Jaspers und Günther Anders, die das Mitte der 50er Jahre sich mit diesen Dingen beschäftigen. Also vor allem von Jaspers die Atombombe und die Zukunft der Menschheit von 57 ist, war ein Renner damals. Nun ja. Und Anders und Jaspers als Philosophen machen eben das Argument, dass nukleare Waffen sagen, mit dem brechen, was man Zweck- und Mittelrelationen nennen kann. Das heißt, ihr bloßes Dasein, ihr Nicht-Einsetzen ist schon ihr Zweck. Das ist der eine Punkt, den die Philosophie macht. Und der zweite ist, dass die Menschheit unfähig sei, sich ihre eigene Auslöschung vorzustellen. Man kann nicht seinen eigenen Tod sich vorstellen. Und schon gar nicht den Tod aller anderen gleich mit. Das könnte man sozusagen mit Heidegger, das ist das letzte Philosophiezitat, mit Heidegger als eine Art Krise des Weltbilds beschreiben. Und diese Krise des Weltbilds produziert nun einen Bedarf an Denkmöglichkeiten. Irgendwie muss man damit ja klarkommen. Es gibt eine politische Lage, es gibt diese Waffen. Und RAND ist sozusagen füllt diese Leerstelle aus, diese Undenkbarkeit der Selbstauslöschung, dieses neue Weltbild, das ist der Ort, an dem darüber nachgedacht wird. Ich gebe ein Zitat, ich habe die Zitate leider nicht übersetzt, ich hoffe, es geht aber trotzdem bei allen, von Hermann Kahn, auf den ich gleich komme, einer der großen und populär gewordenen Denker von Rand, der nun schreibt: When the atom bomb was developed, many scholars, military professionals and informed laymen believed that strategy and tactics, as they understood them, had come to an end. Strategy was irrelevant, since it could not be an objective of strategy to bring about the destruction of whole nations. Atomic war thus became unthinkable. And in fact, most of the strategists and technicians were so awed by the existence of this new weapon that they almost did stop thinking. Also die Militärstrategie hört auf zu denken, und da springen wir jetzt ein als Rand in diese Art von Denkstille. Und Rand wird dann für die nächsten mindestens 20 Jahre bis zum Ende der 60er Jahre eigentlich diese Stelle besetzen, monopolistisch besetzen, diese Stelle, die über die Durchführbarkeit eines Atomkriegs nachdenkt, als bislang Undenkbares. Institutionell, und das ist nicht uninteressant, ist das mit einer Umschichtung von Kompetenz verbunden, die eben durch diese neue Situation notwendig geworden ist. Es ist sozusagen ein Unterdruck an Wissen entstanden, der nun neue Zuständigkeiten generiert. Was man sich so vorstellen muss, dass die militärstrategische Literatur seit der Antike nie über Abschreckung nachgedacht hat. Waffen sind dazu da, Kriege zu gewinnen. Waffen sind nie dazu da gewesen, nicht eingesetzt zu werden und dadurch Kriege zu verhindern, sondern Waffen waren immer dazu da, Kriege zu gewinnen. Und das war der Gegenstand der Strategie. Das ist die eine Seite, also die Theorie versagt, und auf der anderen Seite versagt die Praxis, denn gerade wegen Hiroshima und Nagasaki, man kann die Sache nicht testen. Das heißt, es gibt weder Theorie noch Experiment für den Atomkrieg. Und in diese Lücke springt nun eine neue Generation von mit 20-jährigen, mit etwas Kriegserfahrung ausgestatteten männlichen Intellektuellen ein. Und es entsteht so ein neuer Typus, der sich in diesen Kreisen Civilian Defense Intellectual nennt. Oder Civilian Strategist ist ein anderer Begriff. Also junge akademische Männer mit kaum Kriegserfahrung. Dieser Umstand erklärt auch etwas, diese Art von Interdisziplinarität und Offenheit, die bei Rand immer so gerühmt wurde, denn diese Leute kommen aus allen möglichen Disziplinen, aus der Physik, aus der Ökonomie, aus der Soziologie, aus der Philosophie, weil man eben dieses Vakuum füllen muss. Das Ganze verband sich mit einer besonderen akademischen Lebensform auch. Sie sehen, das Meer ist ganz nah. Wir sind in Kalifornien, die Leute sind hoch bezahlt. Es sind keine Studenten da, keine Lehrverpflichtung, man muss keine Anträge schreiben. Im Gegenteil, man bekommt die Millionen von der Air Force hinterhergeworfen. Man ist in so einem schönen Glas-Stahl-Beton-Neubau. Es gibt Swimmingpools in den Privatwohnungen. Es wird stillschweigend Homosexualität toleriert, exzentrische Hobbys werden Sportwagen und ähnliches. Es gab einen Berater, der sich von der Air Force beschafftes Radargerät in seinen Jaguar hat einbauen lassen. Selbst Leute, die eine trotzkistische Vergangenheit haben, sind politisch durchgekommen und haben bestimmte Zugangscodes bekommen. Gut. Ich überspringe einfach mal ein bisschen was und zeige Ihnen so ein paar Impressionen aus dieser Architektur und über die zur Atmosphäre, die dort herrscht. Dass auch die Architektur irgendwo an unseren Gedanken mitarbeitet, scheint bei solchen Thinktanks besonders offensichtlich. Zeitgenössische Berichte aus diesen goldenen ersten Jahrzehnten der Rand Corporation werden nicht müde, die einzigartige kreative Arbeitsatmosphäre da zu beschreiben. Und alle waren da, Time, Life, Spiegel und so weiter. So schrieb zum Beispiel der Spiegel im Jahr 1967, die Mädchen gehen in Pullover und Strandsandalen, die Männer in kurzärmeligen Hemden oder Jacketts, bei denen die Ellenbogen mit Lederherzen geflickt sind. Die großen schwarzen Wandtafeln sind voll von urtümlichen Krakeln. Man sieht, dass hier jemand nachgedacht hat. Aber die meiste Zeit scheinen die Leute miteinander zu reden, endlos miteinander zu reden. So der Spiegel von 67. Ich zeige Ihnen hier, das sind Bilder aus den jetzt geöffneten Live-Archiven, die auch eine Fotoreportage gemacht haben 1958. Das hier ist Albert Wohlstätter, jemand, der eigentlich eine klassische Ballettausbildung erst gemacht hat, dann einer trotzkistischen Gruppe angehörte und jetzt in der Nuklearberatung da ist. Sie sehen sozusagen diese Inszenierung man sieht schon, dass er Tänzer ist, also wie er die Füße auf den Tisch legt. Aber dieses kurze Sporthemden, die Denkergeste, die Hand an der Stirn. Sie sehen hier Stuart Dreyfus, Bürotüren standen immer offen, auch in genialischer Haltung in diesen Stuhl reingedreht vor dem überfüllten Schreibtisch. Mathematiker, das ist mein Liebling, Hermann Kahn, ein jüdischer Schneidersohn aus Brooklyn, Teilchenphysiker, Assistent von Edward Teller und an der Wasserstoffbombe maßgeblich beteiligt als Computerprogrammierer. Wir sehen, das ist auch klassisch kunsthistorische Ikonografie. Das ist sozusagen ein vermehrartiger Blick in eine Art Epiphanie. Also der Denker ist sozusagen, er schaut in das Licht. Also das sind die einen, das sind sozusagen die Versonnenen, die in Füße hochlegen, in Stühlen hängen, ins Licht schauen. Es gibt eine zweite Art Darstellung. Hier ein junger Mathematiker, Sie sehen, das sind sozusagen die WizKids, sind erkennbar an den kurzen Hosen mit diesen Ringelsocken, Pfeife im Mundwinkel, also junge Genies. Und Sie können sich vorstellen, was gestandene Vier-Sterne-Generäle sagten, als sozusagen die militärischen Planungen für die US-Regierung plötzlich in Händen von solchen Leuten lagen. Was es da auch für Konflikte mit diesen Defense Intellectuals gab. Es sind nicht nur Männer auch gewesen, obwohl 90% Männer waren. Das ist Nancy Nimitz, die Tochter von Pazifikflotten Admiral Chester Nimitz, die für Soviet Studies zuständig war und sozusagen Informationsauswertung aus der Pravda gerade macht. Es war auch ein Ort für Emigranten. Hier sehen Sie Hermann Lang jetzt, der einfach am Strand eine Sonde ausprobiert, die sich in die Mondoberfläche bohren soll. Das ist 10 Jahre vor dem offiziellen Flug zum Mond. War einer der ersten RAND-Forschungsaufträge, geostabile Satelliten hochschießen zu können. Wir sehen hier zwei junge Physiker, auch in karierten Hemden mit Milchtüten. Auf der Tafel ist eine Atombombenexplosion übrigens zu sehen, in der sie die Rauchringe reinblasen. Es war also heitere Stimmung für den Dritten Weltkrieg auch. William Kellogg, hier sehen wir jetzt schon ernstere strategische Besprechungen. Ich glaube, es ist eine Karte von Europa und es soll zeigen die Strömung des nuklearen Fallouts nach einem sowjetischen Erstschlag. Hier sehen wir ein Kriegsspiel, da wird also auf Papier der Dritte Weltkrieg durchgespielt. Es wird gerechnet, wie viele Tote es geben würde, welche Strategien man machen soll und ähnliches. Also das war sozusagen ein kleiner Rundgang durch die Atmosphäre. Sie sehen auch so ein Interieur, das immer dabei ist, Tafeln, Schreibflächen, Regale, Denkerhaltungen, drei Typen von Denkern vielleicht, die Versonnenen, die Studierenden, die Kommunizierenden. Also das sind so die drei Grundtätigkeiten, die immer wieder in Szene gesetzt werden. Was braucht man dafür für eine Architektur? Es gibt leider keine wirklichen Fotos von den Innenräumen. Also ich habe keine Materialien gefunden in den Archiven. Es gibt in der Wissenschaftsgeschichte durchaus Untersuchungen dazu, wie sich sozusagen im Verlauf der Geschichte die Laborräume verändert haben. Was für die Zeit nach dem Krieg charakteristisch ist, ist, dass das klassische Labor des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in dem der Forscher nur mit seinen Assistenten sitzt an seinen Apparaturen, verschwindet und umgebaut wird in Lofts. Also die Wissenschaftsarchitektur der Nachkriegszeit ist eine Loftarchitektur, die dann von Künstlern auch später übernommen wird. Also wenn Sie an Walt's Factory denken oder abstrakten Expressionismus, Pollock, die sind dann alle in Lofts. Ist aber eigentlich eine Wissenschaftsarchitektur, die eben versenkte Steckdosenleisten im Boden hat, die verschiebbare Trennwände hat, die Anschlüsse für Wasser, Gas, Datenleitung, was immer in den Wänden hat, weil sie eben flexibel, auftragsorientiert, anwendungsorientiert arbeitet, also speziell, wenn sie Rüstungsforderungen, Förderungsmittel bekommt. Und das kommt natürlich aus dem Krieg, diese Loftarchitektur. Die RAND Corporation ist da nochmal ein Sonderfall, weil es hier drum geht, wie kriegt man interdisziplinäre Forscherteams, Leute, die aus verschiedenen Disziplinen kommen und nun die Aufgabe haben, kreativ zu sein. Wie baut man eine Architektur, die Leute darin fördert, kreativ zu sein? Es muss eine spezielle Architektur sein. Also es muss Rückzugsgebiete gehen, das haben Sie eben an den Fotos gesehen. Es muss Stille gehen, es muss aber zum Beispiel Kommunikation befördert werden. Die Leute müssen sich treffen. Und es darf auch nicht so sein, dass die Soziologen im Nordosten hocken und die Physiker im Südwesten und sich nie begegnen. Also an Kreativität versteht man sozusagen genau als diesen permanenten Austausch. Das wurde übernommen, hausintern, also gewissermaßen selbst in Think-Tank-Manier, durch einen Mathematiker, der zusammen mit den Architekten nun diesen Plan entworfen hat und durch mathematische Verfahren, speziell Lattice-Theorie, also Verbandstheorie, ausgerechnet hat, wie man die Begegnungen von Wissenschaftlerkollegen maximiert. Also es ist interessant, man müsste das, ich erzähle das nur historisch, ich mache jetzt keine Bezüge zur aktuellen Uni, aber es ist interessant, dass darüber nachgedacht wurde und die Lösung, auf die er kommt, ist ein regelmäßiges Gitter von mit kleinen Innenhöfen quadratisch und er rechnet halt hoch das Verhältnis von Innenhöfen und Wegen, die man bis zum nächsten Büro hat. Wenn man das dichter packt, also wenn man nur zwei Achsen macht und nur vier Innenhöfe hat, ist der Wegaufwand relativ hoch, weil der Wegaufwand immer fast die Kantenlänge eines ganzen Moduls ist. Dichter gepackt optimiert sich das. Etwas schwierig zu erklären, aber es gibt eine Tabelle. Man darf es auch nicht zu eng machen, dann werden die Büros zu klein und die Leute werden klaustrophobisch. Und RAND wurde nun tatsächlich in dieser Art Struktur gebaut. Übrigens so, dass die Verwaltung wirklich dienende Funktion hatte. Also die These von Williams, diesem Mathematiker, war, die Verwaltung muss dienen und Wissenschaftler dürfen nicht auf zwei Stockwerke verteilt werden. Einen Kollegen, der einen Stock höher ist, besucht man nicht mehr. Was zur Folge hatte, die Wissenschaftler waren alle im Erdgeschoss, damit sie auch in den Innenhöfen sich treffen können und direkt an den Strand gehen und die Verwaltung einfach in den ersten Stock versetzt, wozu auch Informatikdienst, Rechenzentrum und alles gehörten. Der zweite Punkt betrifft dann weniger das Ambiente, in dem man miteinander redet und kreativ sein kann, als die Art und Weise, wie man eigentlich miteinander redet und wie groß die Gruppen sein dürfen und so weiter. Auch das ist bei RAND ganz selbstreflexiv überlegt worden, wie muss man eigentlich Hierarchien anlegen, damit Leute kreativ werden. Und Sie merken den besonderen Clou, also wir reden hier über Leute, die von Millionen Toten sprechen und die Durchführbarkeit eines vernichtenden Zweitschlags, das aber bestimmte Überlegungen zu Kreativitätstechniken, die heute in aller Munde sind, da begründet werden. Das ist sozusagen die Creative Industries, die Genese der Creative Industries in gewisser Weise. Was man macht, ist eine frühe Netzwerkanalyse, auch das in den Soziologien, seit 20 Jahren sehr beliebte Methode. RAND ist, glaube ich, auch da eine der ersten Institutionen, die sowas durchführt. Und man probiert durch, in welcher Form, experimentell wirklich auch durch, in welcher Form können Leute effektiv Probleme lösen. Sind das hierarchische Strukturen, sind es Ringstrukturen? Ich habe Ihnen einfach mal zwei oder drei dahin gebracht. Es geht da zum Beispiel darum, wie werden, also dieses Bild zeigt, die Punkte sind immer Personen und sie sollen zeigen, wie viel Prozent nun zu wissen glauben, wer der Chef in der Gruppe ist. Und Sie sehen, in der ringförmigen Struktur ist es halbwegs, jeder denkt, der andere sei irgendwie eine Art von Chef, das ist halbwegs gleich verteilt, zwischen 4, 6 bis 12 Prozent Unsicherheit. Bei so einer der baumförmigen Struktur oben gibt es zwei Hierarchieebenen, da weiß man, von dem oben sagen 48 Prozent ist der Chef, weil jede Information über eine mittlere Instanz muss. In der sternförmigen, im zentralistischen System wissen 92 Prozent dann, das ist der Chef. Ich gehe jetzt nicht auf die experimentellen Settings ein, das ist hochinteressant. Es geht darum, unser Problem lösen in schalldicht geschlossenen Kabinen, in denen man nur zwei Knöpfe hat und ein Problem lösen muss, das man vorher nicht kennt. Interessant, was rauskommt, ist, hierarchische Gruppen sind erheblich besser darin, Probleme zu lösen, für die es schon Lösungen gibt. Dafür sind Hierarchien hervorragend. Probleme, die sich irgendwie im Verlauf der Diskussion ändern, also wo sich nochmal eine andere Perspektive auftut, die sich neu stellen, sind durch flache Hierarchien viel besser zu lösen. Also es taucht da der Begriff der Adaptiveness aus. Also flache Hierarchien adaptieren sich viel schneller und viel effektiver an sich neu stellende Probleme. Und das heißt, bei Rand geht man also den Weg der flachen Hierarchie. Ja. Und zwar ganz geplant und experimentell durchgemessen. Überspringen mal wieder ein, zwei Seiten. Ja, wir sind auch schon mal 20 Minuten. Aber das ist auch vielleicht der letzte Punkt gleich. Und Sie sehen, flache Hierarchie hat nichts mit Entfaltung zu tun. Es hat auch nichts mit Demokratisierung. Es hat durchaus was mit Effizienz zu tun. Ja, weil eine flache Hierarchie bestimmte Problemkonstellationen schneller löst. Es ist wirklich als Effizienzdenken durchgerechnet. Nicht, dass wir irgendwie jetzt nett beisammen oder basisdemokratisch sind. Es ist ziemlich ideologiefrei und auf Effizienz durchgemessen. Vielleicht zwei andere Dinge, die man noch erwähnen soll, die auch da eine Rolle spielen und die überleiten zum nächsten Punkt. Sie sehen, das ist eine der wenigen Innenaufnahmen, wie das da aussieht. Das heißt also, Leute, die von Kritikern als militärische Hardliner, als menschenfeindliche Zyniker bezeichnet werden, sind eigentlich so Leute um die 30, die auf flauschigen Teppichen unter Avantgarde-Kunst sitzen, Gin Tonic trinken und mal schauen, was rauskommt. Also es ist sehr, sehr kalifornisch, wenn Sie das sehen. Und Sie sehen das ganze Interieur, man kann als Kunsthistoriker jeden einzelnen Stuhl sozusagen datieren und zuschreiben, was das nun ist, einen japanischen Glückskarpfen über sich hängend, der Glück bringen soll für Unternehmungen. Und Sie merken, was da an anderen Techniken reinkommt, zum Beispiel, also so Kleingruppentätigkeiten, das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Leute, das ist eigentlich eine gute Kleingruppe, wie Brainstorming. Brainstorming ist 1939 in der Werbeindustrie erfunden worden, ziemlich pünktlich zum Kriegseintritt der USA und wird auch von dem Erfinder, einem Herrn Osborne, nicht nur auf die Werbeindustrie bezogen, sondern als sehr hilfreich, weil man im Krieg schnell Probleme gemeinschaftlich lösen muss. Man muss ein Brainstorm. Wie machen wir das jetzt? Die Deutschen haben ein neues Radar. Jetzt müssen wir schnell Elektrotechniker, Physiker, Piloten zusammenstellen. Wir müssen was aushacken, dem zu entkommen. Also interdisziplinär kleine Teams brainstormen zu lassen, schreibt Osborne sozusagen, das ist eine Methode, wie wir im Krieg vorankommen. Und diese Methode Brainstorming zieht sozusagen da in der Rüstungsberatung erstmals nach dem Krieg institutionell ein. Und das Zweite, was man auch erwähnen sollte, sind Überlegungen, die auch in den Frühfünfzigern entstehen. Wie kann man eigentlich Kreativität messen? Welche Art von Eignungsdiagnostik oder Assessment macht man eigentlich, um Leute auszuwählen, die in diesen Kontext rein dürfen? Man kann nicht danach gehen, ob jemand wissenschaftlich gut ist. Das sagt noch nicht, dass er kreativ ist, wenn er in seinem Fach gut ist. Und die ersten großen Konferenzen in den USA sind so 54, 55 über das Messen wissenschaftlicher Kreativität. Durchaus auch als Gegenprogramm der klassischen Intelligenzquotientenmessung. Intelligenz ist allein ist nämlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie weit man gekommen ist. Es wäre, glaube ich, eine interessante Spur, das mal zu verfolgen, diese Kreativitätsrekrutierungstests, die im Zusammenhang durchaus mit Think Tank, also es hängen auch Rand-Leute in diesen Tagungen rum und machen da Beiträge, weil die natürlich ihre eigenen Leute auch rekrutieren wollen und bestimmte Formen von Bewerbungsgesprächen oder Testbögen entwickeln. Also nur von der Größe her, es hat 300 festangestellte Denker im Erdgeschoss, Mitte der 50er Jahre etwa. Ja, zu den Methoden, ich zeige Ihnen das nochmal etwas distanzierter, so sieht das von der anderen Seite beleuchtet aus, es wird auch mitgeschrieben, als das Tonband dann erfunden wurde, wurden diese Brainstorming-Sitzungen auch aufgezeichnet und nachher transkribiert und dann nochmal rumgeschickt und so. Und damit komme ich eigentlich auf den letzten Punkt, Methoden. Brainstorming hatte ich schon genannt. Ich würde gern zwei andere machen, am Beispiel Hermann Kahn, das war der, hat er eben schon mal in Seitenansicht, der am liebsten im Swimmingpool halt dachte, das war legendär. Kahn ist relativ populär geworden dann. Und Kahn hat eigentlich sehr viel, war sehr umtriebig in diesem Gebäude und hat an allen Stellen nachgefragt, wie macht ihr das? Also ein Methodensammler auch und ein Synkretist der Methoden, der vieles kombiniert hat. Ein Verfahren, das war auch vorhin auf dem Bild schon mal zu sehen, wo mehrere Leute am Tisch saßen, so einen Wust von Papier hatten und Krieg spielten. Eine Methode, die Kahn sehr stark favorisiert hat, sind Rollenspiele, die auch jetzt durchaus noch in der Ausbildung im BWL-Studium, also Betriebswirte spielen noch Rollenspiele im Grundstudium. Rollenspiele, die oft mit namhaften Politikern gespielt wurden, aber auch mit Wissenschaftlern, mit Militärs, mit Diplomaten, die darauf basieren, dass eben jeder Spieler eine Rolle zugewiesen bekommt und dann aufgefordert wird, die auf Ereignisse zu reagieren, als hätte er sozusagen für die repräsentierte Einheit, Person, Staat oder so Entscheidungen zu treffen. Also das heißt, sie spielen Russland, sie spielen China, Berlin oder Europa, die USA, können auch von Teams sein. Ein Team spielt die Natur. Also das, was alles schief gehen kann, um das Spiel auch interessant zu machen. Es gibt einen Spielleiter, der das alles koordiniert, die Probleme vorgibt und so weiter und so weiter. Und Kahn schreibt nun, dass diese Rollenspiele viele Vorteile haben. Erstens kann man durch sie ein Problem, Zitat Kahn, ein Problem in kleine Teile zerlegen, von denen man jedes einem Experten übergibt, während gleichzeitig die Interaktion zwischen den Spielern dafür sorgt, dass von dem Problem nicht nur Bruchstücke übrig bleiben. Zweitens, sagt Kahn, ergreifen die Spieler Partei und entwickeln Leidenschaft und Hingabe. Das Spiel sei daher, schreibt Kahn, eine deutlich leistungsfähige Produktionsumgebung für detaillierte Studien zu Fragen der Strategie, der Ausrüstung und des Kontextes als wissenschaftliche Tagungen. Und drittens sind Rollenspiele in der Lage, ihre Betreiber zu überraschen, weil ihr Ziel weniger ist, expliziten Regeln zu folgen, als vielmehr herauszufinden, was überhaupt die angemessenen Regeln eines Spiels sind. Also das zeigt sich sozusagen in der Interaktion, ein Gefühl für Zusammenhänge zu bekommen. Und Rollenspiele werden in dem Zusammenhang gesehen als Ausweg aus akademischen Diskussionen, also als Auswege aus der Abstraktion, als Konkretisierungsleistung, die nur durch ein Spiel und durch Leidenschaft und Engagement von Spielern zu fördern ist. Was für die Frage der Beratung heißt, solche Rollenspiele sind natürlich nicht haftbar für Entscheidungen, sondern bereiten Entscheidungen vor und beraten bei Entscheidungen. Also Rollenspiele ist sozusagen eigentlich ein Denken im Virtuellen. Es könnte so ausgehen, aber ein anderes Spiel zeigt, es könnte auch so ausgehen. Also die Beratungsleistung ist sozusagen eine eher der Anregungen, was Kahn erweitertes Verstehen oder so nennt. Also das wäre eine Kreativitätstechnik, die in engem Zusammenhang steht mit sowas wie Stegreiftheater zum Beispiel, das zur gleichen Zeit interessanterweise in die Psychoanalyse einzieht. Also die 30er Jahre Stegreiftheater-Überlegung landen in den 50ern in der Therapie, die in der Gruppentherapie, die sehr ähnlich funktioniert. Einer spielt den Vater, die Mutter, Familienaufstellung kommt etwas aus dieser Linie. Jakob Moreno ist die Schlüsselfigur, auch in Kontakt mit der Rand Corporation. Wir sehen das also gewissermaßen so als die globale Lage als eine Art familiäres Psychodrama eigentlich in Szene gesetzt wird in diesen Rollen. Also Acting Out ist der Begriff dafür, der sowohl im Theater als auch in dieser Art von Beratung stattfindet. So, noch zwei Minuten. Das andere ist, was dort passiert und dem Spiel nahesteht, ist das Szenario. Und auch das ist eine Technik, die oder ein Begriff, der schon aus dem Filmgeschäft kommt. Man ist auch Hollywood nahe. Der Begriff Szenario ist eingebracht worden von einem Menschen namens Leo Rosten, ein ausgebildeter Psychologe und Chicago-Ökonom, der im Zweiten Weltkrieg eine Karriere als Screenwriter anfing, hauptsächlich von Propagandafilmen und durchaus mit bekannten Regisseuren wie Frank Capra zusammengearbeitet hat und dann Rent-Berater wurde und diesen Begriff Szenario eingebracht hat. Szenario bedeutet grob gesagt, man schreibt eine Erzählung, man macht eine hypothetische Situation, Folgendes ist passiert, dies und dies und das. Und jetzt stehen wir an dieser bestimmten Situation und müssen uns fragen, wie reagieren wir jetzt? An dem Punkt kann man dann zum Beispiel wieder das mit einem Rollenspiel kombinieren, das man einsetzt. Man kann aber auch sagen, man macht eine Computersimulation von Ereignissen. Man kann auch sagen, man setzt einen Science-Fiction-Schriftsteller dran und gibt ihm die Situation und er soll drei mögliche Erzählstränge entwickeln, wie es weitergeht. All diese Arten werden dort produziert in Szenarien. Auch Schriftsteller sind eben unter Vertrag. Das heißt, Szenario ist etwas, das gewissermaßen Erzählungen entlang eines Diagramms verfolgt. Ich zeige Ihnen hier, das ist sozusagen so eine Art Verlaufsplan, das ist ein russ-sowjetischer Erstschlag und Sie sehen, es gibt immer Punkte, an denen es sich verzweigt, an denen es mehrere Möglichkeiten gibt. Nicht? A1, A2, runter bis A10. Wie kann man darauf reagieren? Sofort zurückschlagen, Verhandlungen, Beschwerde bei den Vereinten Nationen, den Fall erstmal prüfen. Was passiert nach dem zweiten Schritt? Dann gibt es auch wieder B1, B2, B3 und so weiter. Also Szenarien sind eigentlich sozusagen die Organisationsstruktur für solche möglichen Konsequenzen. Es sind Denkhilfen, Fantasiemotoren, also es sind so Begriffe, die damals kursieren. Und damit komme ich jetzt wirklich zum Ende, die das, was die Philosophie, was Philosophen wie Günther Anders und Karl Jaspers einfach als Undenkbarkeit, als Unvorstellbarkeit abgetan haben, in einer gewissen Weise denkbar machen. Also diese Szenarien dienen in dem Kontext eigentlich dazu, die eigenen Denkblockaden zu überwinden, indem man sich eine Art Systematik überlegt. Und die Systematik zwingt einen, bei Entscheidungen bestimmte Baumstrukturen weiterzudenken, die Konsequenzen zu ziehen. Also man legt sich selber eigentlich eine Denkstruktur auf, die hoffentlich zu unerwarteten oder überraschenden Ergebnissen führen soll. Und so ein Gefühl für Kausalitäten schafft oder ein Gefühl dafür, wie man sich in bestimmten Situationen diplomatisch oder strategisch vielleicht verhalten sollte. Wo man sagen muss, dass die Berater immer nur sagen, wir beraten ja nur. Das Militär hatte, glaube ich, die Vorstellung, bei Rand liegt für jeden Ernstfall dann ein Plan in der Schublade. Die haben das alles schon mal durchgeschaut und wir müssen nur anrufen, die fischen das aus dem Archiv raus und wir wissen, ob wir jetzt zurückschlagen müssen oder doch lieber verhandeln und wissen auch schon, wie viele Millionen Tote wir kassieren werden oder so. Das hat Rand immer stark zurückgewiesen. Also es sind Diskussionsgrundlagen, zu denen man eigentlich, auf die man sich nicht berufen kann für Entscheidungen. Und das charakterisiert, glaube ich, bis heute gewisse Standortvorteile von Beratern, dass man sagen kann, also es gibt keine Empirie für das, was möglich wäre. Okay, vielleicht lassen wir es einfach da beenden. Und man weiß halt auch nie genau, wer zugehört hat. Das ist vielleicht das letzte Bild, Hermann Kahn schon etwas weiter mit dem jungen Donald Rumsfeld, der auch Fellow bei Rand war natürlich, ebenso wie Cheney und Condoleezza Rice und viele andere, die alle im Nebenjob bei der Rand Corporation waren, die Schülergeneration eigentlich der ersten war. Man weiß nie, wer zugehört hat und wie genau er oder sie zugehört hat. Okay. Ja, herzlichen Dank für die Geduld. Es ist doch über 30 Minuten geworden.
Wo ist Rumsfeld? Herzlichen Dank für den Vortrag, eigentlich für die Einleitung jetzt zu einer Diskussion und ich frage Sie gleich mal, gibt es Fragen, brennt was dieses Thema betreffend? Achtung bitte mit dem Mikrofon, okay. Haben Sie etwas Geduld, die Dame kommt mit dem Mikrofon dann.
Ja, danke. Ich kann es ja wiederholen, weil ich ein Mikro habe, es war ganz einfach, gibt es Rand noch? Rand gibt es noch. Rand ist aus diesem Gebäude inzwischen ausgezogen in ein wesentlich größeres. Die hatten nach 89, 91 gewisse Probleme, weil ihre Basis bis in die 70er hinein der Atomkrieg natürlich war. Danach hatten die in den 70ern eine zweite Linie eröffnet mit Entwicklungspolitik, Schwellenländer. Das war die etwas, finde ich, wirklich zynischere Linie. Das heißt, man ist irgendwo in Hilton nach Südamerika geflogen und hat am Ende geraten, Staudämme zu bauen oder so. Es gab tatsächlich aber eine Krise nach 89, 91, wo man sich stark auf Gesundheitswesen und sowas kapriziert hat. Beim ersten Golfkrieg dann auf Gulf War Diseases, auf psychologische Faktoren. Und durch den Terrorismus kam in gewisser Weise wieder Schwung in die Sache, so blöd sich das jetzt anhört. Weil da wirklich mal die Hoffnung der Militär sich erfüllt hat, dass Rand tatsächlich was in der Schublade hatte von Flugzeugen, die in Gebäude fliegen. Und zwar 3 Jahre, bevor es passiert ist. Aber das ist natürlich eins von hunderten Szenarien, die da in den Jahrzehnten entwickelt wurden. Aber meines Wissens geht es ihnen recht gut wieder im Moment mit Terrorismusfragen.
Wie sind Sie denn heute finanziert ausschließlich? Wie sind Sie denn heute finanziert ausschließlich von der US-amerikanischen Regierung? Das bleibt so, das ist ein.
Das ist ja, ja. Also es läuft immer unter Non-Profit. Den machen sie auch nicht, aber ich glaube, es ist nach wie vor US-Regierung, Rüstungshersteller.
Und wie gut gelingt es, ist mir als Frage gekommen, wie gut gelingt es dann eigentlich einer nicht freien Institution, die voll finanziert ist von der Regierung, nicht ergebnisorientiert zu arbeiten? Gibt es da keinen Ergebnisdruck? Sich also so mit dem, wir sind ja eigentlich eine beratende Institution, ein bisschen fernzuhalten, das kann ich gut verstehen, um den Freiraum zu behalten, aber ja, da geht es um viel Geld, oder?
Es geht um viel Geld und es wird aber auch schon, es wird sehr viel Material vorgelegt, es ist alles, also fast alles ist frei zugänglich, also man kommt auch in die Archive von Rand sind geöffnet, bis auf wenige dunkle Stellen, Vietnamkrieg und so, ist nicht ganz geöffnet. Einige klassifizierte Projekte sind nicht geöffnet. Also immer mit dem Argument, man gibt es ja auch Preis, man macht schon sehr schnell, also Sie sagen schon, Sie leisten was. Also zu aktuellen Fragen kann man jederzeit eine Studie anfragen, die wird gemacht. Also wenn Sie mal draufschauen, rand.org, es sind sehr, sehr viele Themen, ein wahnsinniger Ausschuss an Publikationen. Wobei ich immer den Eindruck hatte, dass die im akademischen Kontext nicht wirklich gelesen werden. Die sind wirklich also als Beratung in die Politik gehen, diese Sachen. Also war mein Eindruck. Man müsste eigentlich mal in der Uni-Bibliothek Wien nachschauen, wie viele Rand-Schriften im Regal stehen. Ich glaube, ganz wenige. Obwohl man sie auch gedruckt bestellen kann als normale Bücher direkt dort. Ich weiß gar nicht, eventuell manche Titel sogar über Amazon. Also es fasziniert immer, ich weiß nicht, wer die Leserschaft genau ist, ob die sozusagen direkt an Komitees und Gremien zum Beispiel gehen.
Da hinten gibt es erstmal eine Frage, bitte.
Weil die ganze Zeit von Amerika die Rede war, ist mir das amerikanische Sprichwort eingefallen, how come you are not rich if you are so smart? Haben da Leute auch Ideen gehabt, mit denen sie reich geworden sind?
Das ist eine super Frage, vor der ich offen gestanden völlig ratlos stehe. Das wäre eine interessante Frage mal zu untersuchen. Ich weiß es offen gestanden nicht, aber es könnte sein.
Aber ich möchte die Frage ergänzen. Stellen wir jetzt vor, dass die US-amerikanische Regierung damals vielleicht zu der Zeit, dass es initiiert wurde, ein hohes Interesse daran hatte, dass Ergebnisse, dass Erarbeitungen, die hier passieren, nicht allen möglichen zugänglich wird? Ja. Oder also wie darf ich mir eine Kontrolle vielleicht vorstellen? Wie weit geht man hier in Geheimdienstarbeit? Wie ist es mit Überläufern, mit Agententum? Ja. Vielleicht geht es ein bisschen zu weit jetzt, aber.
Ja.
Also da kann man reich werden als Agent.
Also mit dem, vielleicht doch noch ein Kommentar zu diesem reich werden, dann komme ich auf die andere Frage zurück. Die haben ja bei Rand in einem bestimmten Sinne auch nicht geforscht. Also das heißt, die Physiker, die Elektrotechniker, die haben keine Labors da. Also die können keine Experimente machen, nur Gedankenexperimente. Das heißt, es findet keine anwendungsbezogene, also es findet keine Forschung statt, von der man irgendwas hätte patentieren lassen können. So rum vielleicht. Weil es dafür gar nicht die Infrastruktur gibt. Es gibt nur eine Struktur, in der man miteinander kommunizieren, Kaffee trinken, an den Strand gehen kann und Papier- und Tafelarbeit macht. mehr nicht. Es gab einen Computer, um auch mal Experimente mit Simulationen machen zu können. Nicht. Die zweite Frage, die Geheimhaltung. Das ist in der Tat ein Problem. Also das Ding als solches ist natürlich abgeschottet. Und es war ein großes Problem, dass die Leute innerhalb der Institution unterschiedliche Geheimhaltungsstufen haben. Das ist tatsächlich ein Problem gewesen für diese interdisziplinäre Arbeit. Dass teilweise eine Abteilung nicht wusste, was die andere tut, beziehungsweise nicht lesen durfte, was die andere tut, auch wenn sie wusste, dass sie an was Ähnlichem arbeitet.
Das heißt, auf der einen Seite sollte man freiest kommunizieren können und auf der anderen Seite konnte nicht jeder alles über das, was er vielleicht weiß.
Ja. Durch die unterschiedlichen Geheimhaltungsstufen, was man nicht, also was ich als Laie nicht weiß, ist, inwiefern das unterlaufen wurde durch Kaffeepausen und im Hof sitzen und Hinweise geben, das weiß man nicht. Und die Leute haben natürlich sehr unterschiedliche Clearings für bestimmte Geheimhaltungsstufen auch bekommen, je nach Vergangenheit. Bei Emigranten hat es länger gedauert, bei Leuten aus Russland hat es länger gedauert und so weiter. Es gab, glaube ich, auch der Daniel Ellsberg, der diese vielen Enthüllungen über die Vietnamkriegsplanung gemacht hat, war auch jemand aus dem Rand-Umkreis. Also ich habe nur ein bisschen Hermann Kahn erforscht und was der so alles geschrieben hat und habe also fast alles bekommen inzwischen auch. Bis auf einen Report, wo drauf stand, nicht für die Veröffentlichung und nicht zum Übersetzen geeignet aus der Vietnamkriegszeit. Aber wie gesagt, intern glaube ich, da konnte man auch was drehen. Also mit den Geheimhaltungsstufen. Aber es ist nur vermutet.
Bitte.
Ich habe eine Frage zu etwas, was Sie vorhin gesagt haben. Und zwar, Sie haben diese Strukturen, die flachen Strukturen und die hierarchischen Strukturen erwähnt. Und Sie meinten, dass bei hierarchischen Strukturen besser geeignet sind, Lösungen zu finden für die Probleme, die Lösungen gibt. Die Frage ist, ist überhaupt eine Lösung dann zu finden ist? Ist das nicht mehr nur mehr die Anwendbarkeit? Das heißt, es geht um die Implementierung von Lösungen und die andere fürs Denken und wirklich Finden von Lösungen und neuen Ansätzen dann tatsächlich wirklich Lösungen gefunden werden müssen. Also dass es vielleicht hier nicht um Lösungsproblem geht, vielleicht um mehr anders. Wie kann ich Sie verstehen?
Ja. Okay, ich gebe Ihnen recht mit einem gewissen Unterschied zwischen Verfahren oder Dienstwegen, mit denen man was löst und die in hierarchischen Strukturen gut funktionieren und einem Problembewusstsein. Es hängt, glaube ich, sehr mit dem experimentellen Setting ab. Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Es war, glaube ich, so, dass die Versuchspersonen für diese Diagramme saßen in Kabinen, die verschaltet waren und man musste, es ging um einen Einigungsprozess. Die hatten farbige Kärtchen und einer konnte immer nur mit dem Nachbarn kommunizieren durch Knöpfe und die mussten sich auf eine Farbe einigen, eine Lieblingsfarbe. Das war sozusagen ein Adaptivitätsproblem und das ging wohl in flachen Hierarchien zum Beispiel besser. Also Abstimmungsprozesse funktionieren besser. Das ist zumindest ein Test, der mir noch in Erinnerung ist. Man könnte es vielleicht, also ich taste mich jetzt so ein bisschen vor, also man könnte vielleicht sagen, eine hierarchische Struktur, ein Problem zu lösen, wäre es in Teilprobleme aufzuteilen. Also das wäre in der Philosophie eine Methode, die seit Descartes für neuzeitliche Wissenschaft da ist. Zerlege ein Problem in Teilprobleme, die lösbar sind. Die Teillösungen werden die Gesamtlösung gegeben. Das ist was hierarchisch sehr gut funktioniert. Der Anspruch von Rand ist aber, vielleicht das Problem ganz anders zu stellen oder den Kontext des Problems zu sehen. Oder insofern ist es vielleicht eher ein ganzheitliches Modell als ein analytisches Modell. Und dafür sind flache Hierarchien auch besser. Im Verbund mit diesen Techniken wie Rollenspielen funktionieren dann, glaube ich, besser, wenn man anfängt, das Problem zu problematisieren, statt davon auszugehen, dass man ein Problem zerteilen kann und wenn die Einzelteile lösbar sind, ist auch das Problem gelöst. Sondern das Problem erst als Problem zu begreifen. Ich glaube, dafür dienen die flachen Hierarchien.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, gab es in der Sowjetunion Ähnliches?
Das ist eine tolle Frage. Wenn man das wüsste. Also ich kann kein Russisch und ich habe noch niemanden getroffen, der was darüber wüsste. Es ist eine gute Frage. Also man könnte sagen, theoretisch dürfte es das wahrscheinlich nicht geben, weil es eigentlich vom obersten Sowjet sozusagen vorgegeben und von den Ideologieberatern, eigentlich dürfte es diesen Spielraum nicht geben. Es gibt kein Kalifornien in Moskau. Aber ich könnte mir vorstellen, das gab es doch. Also was es gab, und das hat mir jemand mal erzählt, der ein älterer Herr, der in so einer Institution gearbeitet hat und auch Rent kannte, es gab in Luxemburg natürlich diesen Think Tank. Und Luxemburg, dieses IASA International, also 15 Kilometer vor Wien, einige kennen es wahrscheinlich. Und Luxemburg war eine Begegnungsstätte für Ost und West als Think Tank. Was nicht uninteressant. Und da kamen Wissenschaftler aus dem Ostblock und aus dem Westen zusammen. Also das müsste man eigentlich mal erfahren, wie das überhaupt möglich war, wie die Reisegenehmigung zustande kam, welche Themen dort gepflegt wurden. Es gab eine Online-Leitung zwischen sowjetischen, einem Moskau und einem Washingtoner Rechner, hat mir jemand aus dem Deutschen Museum erzählt. Und diese Leitung in den 60ern schon. Also deutlich vor dem Internet und auch vor den ersten ARPANET-Connections, die wurde über Luxemburg geschaltet. Ist sehr interessant, das heißt, es muss einen verbindlichen Standard für Rechnerkommunikation gegeben haben, bevor es das Internet gab. Und Luxemburg war eine Art neutraler Boden draußen vor Wien, die diese Schaltung gemacht haben. Also so rum vielleicht. Also es gibt dann dritte neutrale Plätze, die auch Thinktanks sind. Aber Moskau oder Russland, mysteriös, müsste man mal erforschen.
Eine Frage, hat der Erfolg der Rand Corporation dazu geführt, dass es immer noch überwiegend konservative Thinktanks gibt und nur ganz wenige einflussreiche demokratische? Und die zweite Frage wäre, glauben Sie, da gab es ein Szenario für die Westmächte, nicht zu reagieren, als damals die Mauer 61 gebaut wurde, der Kennedy hat weiter gesegelt und weiß nicht, was die anderen gemacht haben. Aber war das irgendwas, was von der Rand Corporation schon mal durchgespielt wurde? Oder dass man gesagt hat, das ist es nicht wert, da einen dritten Weltkrieg anzufangen oder sowas. Ja. Aber wie gesagt, das Konservative und dann das Szenario.
Das ist eine gute Frage mit dem Konservativen. Sie haben natürlich recht, die Rand Corporation hat eine ganze Gründungswelle ja von Thinktanks ausgelöst nach diesem Erfolg, die tatsächlich ziemlich stark in der Hand sind. Also ich kenne die Statistik nicht genau, ich bin also gewillt, Ihnen recht zu geben, und es nicht als Frage aufzunehmen, sondern als Statement, dass es so ist.
Demokratische Thinktanks in dem Sinne, die so bekannt sind wie zum Beispiel der American Enterprise oder Heritage Foundation und so weiter.
Nee, nicht, dass ich.
Und wieso haben die das nicht geschafft? Weil das ist doch wirklich eine.
Eine gute Frage. Das ist eine gute Frage.
Das ist doch erstaunlich, oder?
Ja. Meine, das ist.
Oder haben die keine Geldgeber gefunden?
Nee, es hängt schon, glaube ich, damit zusammen, dass diese Thinktanks. Wie heißt das? Es gibt einen speziellen Begriff, Revolving Door, Drehtürprinzip, dass die Leute sozusagen aus der Wirtschaft durch den Think Tank in die Politik und zurück. Und Rand ist natürlich ein Ding, das zutiefst in dem steckt, was man militärisch-industrieller Komplex nennt. Die hängen zutiefst drin in der Rüstungsindustrie und in der republikanischen Politik und in der Industrie. Und die Leute machen diesen Durchgang durch Rand. Es wäre halt die Frage, ob Rand selber linke Theoretiker produziert. Also Hermann Kahn, der als schlimmster Zyniker bewertet wurde, verstand sich selbst als Left-Wing zum Beispiel und wurde von Leuten wie Bertrand Russell geschätzt, als Pazifist, weil er sozusagen die Folgen des Atomkriegs drastisch vor Augen führt. Und das Zweite, zur Mauer müsste ich mal nachgucken. Es gibt halt unendlich viel Material. Es gibt eine Studie, das wäre Franz Josef Strauß 1980 oder 84, ich weiß nicht mehr, wann er in Deutschland kandidiert hat, wäre er Bundeskanzler geworden, wäre der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Das sind alles hypothetische Dinge. Das Bemerkenswerte finde ich immer, dass das Einzige, was bei Rand, glaube ich, nie gedacht wurde, war das Ende des Kalten Krieges selbst. Der Mauerfall am Ende wurde nie gedacht. Also
Mauerbau?
Der Mauerbaum, also meines Wissens nicht. Niemand hat gedacht, dass eine Mauer gebaut wird. Meines Wissens gab es kein Szenario. Das Problem ist etwas an die alten Hasen, die aus dieser Zeit bei Rand Einfluss haben. Man kommt an diese Leute nicht mehr dran. Also Tom Schelling lebt noch, aber der hat vor 3 Jahren den Ökonomie-Nobelpreis gewonnen. Der beantwortet einem keine E-Mail, der ist 82. Also das ist etwas das Problem, dass die alle so erfolgreich sind. Man kommt an diese Leute nicht dran aus der Zeit. Entweder sie sind tot oder sind so erfolgreich, dass sie völlig unerreichbar sind. Aber meines Wissens gab es kein Szenario zum Mauerbau und vor allem keins zum Mauerfall. Also die eigene Abschaffung war die große Undenkbarkeit bei Rand. Und dass diese eingefrorene, es hat ja was damit zu tun, dieses gegenseitig sich beobachten und die nukleare Bedrohung und es darf nicht passieren. Dieser kalte Krieg eben, deswegen heißt er. Also dieser eingefrorene Zustand ermöglicht ja diese ganzen Spekulationen, weil sie nicht Wirklichkeit werden dürfen, kann man eigentlich nur darüber spekulieren. Und Rand konnte sich nicht vorstellen, dass das Spekulieren mal abgeschafft wird und die Geschichte nochmal sozusagen auftaut und sich bewegt.
Mhm. Bitte.
Grundsätzlich Frage, um an das von vorher anzuschließen, und jetzt an das anzuschließen, was Sie gesagt haben bezüglich die eigene Abschaffung ist undenkbar. Mhm. Nachdem Rand ja politisch motiviert war, gab es irgendwelche Restriktionen, irgendwelche Tabus, über die nicht gedacht werden durfte? Gedanken sind was Gefährliches.
Ja, meines Wissens nicht. Also man hat den Leuten wirklich Freiheit gelassen.
Vollkommene Freiheit zu...
Was auch immer, ja. Also das muss man schon sagen, es war frei. Was im Ergebnis rauskommt, muss man sehen, aber es war frei.
Ja, ich hätte eine andere Frage. Entstehen heute noch Think Tanks? Also, beziehungsweise, wer gründet sie? Oder gründet sie noch jemand?
Ja, ja, das ist
geht das weg von den Staaten zu Firmen oder so? Ja. Oder Konzernen?
Ja.
Oder
ja. Ja.
Welche Bedeutung haben die heute noch? Also ganz vielleicht unabhängig von Rand jetzt mal.
Ja, ja. Das ist eigentlich eine interessante Frage, der ich mich auch nochmal widmen möchte. Also nur anekdotisch vielleicht wegen der Studentenproteste im Moment. Der Rektor Winkler unserer, also meiner Uni auch in Wien, hat letztes Jahr oder dieses Frühjahr eine Pressemitteilung rausgelassen, dass die Uni Wien sich einem Think Tank annähern sollte oder einer werden sollte. Das hat die leichte Ironie, dass Think Tanks keine Studenten haben. Also in der Regel haben sie keine Studenten. ich glaube ja, also Firmen-Think-Tank, es gab Stuttgart, Standard Electric, Lorenz hat sich einen geleistet, ein bisschen IBM hat sich einen geleistet. Ich glaube, mehrere Firmen leisten sich das. Ich glaube, das ist aber nur ein Gefühl, weil ich mich in der Beraterszene wirklich nicht besonders auskenne bisher. Ich habe das Gefühl, dass die großen Schlachtschiffe wie Rand sozusagen wie diffundiert sind in kleinere Beratungsagenturen und sowas. Also in eher in einem Miniaturmaßstab, kleiner, flexibler, an Aufgaben angepasster. Also solche Dinge auch durchaus wie Trendagenturen oder sowas ein Erbe dieser Thinktanks sind. Trendagenturen, Beratungsagenturen aller Art. Also auch, glaube ich, Also ich glaube, es gibt zwei große Linien auch in der Beratung. Es gibt diese, wie soll man sagen, diese charismatischen Berater, die auch nicht wirklich eine Ahnung von dem haben müssen, was sie beraten, die das auch, was auch ein neues Prinzip der Thinktanks ist. Also dass man dass gute Beratung sich aus Unkenntnis der Sache speisen kann. Man sollte ja denken, dass also aber das ist wirklich ein Ding. Wir bringen jemanden Kreativen rein, der bringt uns auf andere Gedanken und wir haben plötzlich eine andere Agenda, weil uns jemand mal irritiert hat. Also sozusagen Denkstrukturen von Unternehmen aufzulockern. Also Unwissen kann total produktiv sein. Und das ist eine Rolle, die erst durch diese Think Tanks. Und das ist ein Ding, was sehr einsetzbar ist in allen möglichen Kontexten. Also man könnte vielleicht sagen, dass diese Think Tank-Sachen sind ausgeschwärmt in einer gewissen Weise. Und daneben gab es natürlich immer... Neben dem Charismatiker gab es natürlich immer auch den Pragmatiker, also jemand, der sich eine Firma genau anguckt, mit den Leuten redet, der auch kritisierbar ist, der auch für falsche Entscheidungen einsteht oder so und danach sich wieder Reputation erarbeiten muss. Während der Charismatiker, also er ist entweder vom Fenster weg oder er bleibt der Charismatiker. Ja, sowas auch. Consulting, unbedingt. Ja.
Meinen Sie? Bitte mit, Siska, bitte mit Mikrofon. Aber wir haben ja auch noch einige Fragen.
Wir verwechseln doch jetzt McKinsey mit der Rand Corporation, oder? Ich meine, ein reines Consulting-Unternehmen wie in McKinsey oder wie die auch alle heißen mögen. Und ein Think Tank wie Rand Corporation, American Heritage Foundation. Ja. Die gehen ja nicht in eine Firma rein und versuchen sie zu sanieren.
Wo könnte man,
sanieren,
wo könnte man die Trennung ziehen?
Das ist eine gute, naja, ich meine, Rent ist in ganze Staaten reingegangen, um sie zu sanieren. Aber ich bin mir nicht ganz sicher über die scharfe Trennung. Also wenn man den Begriff Think Tank sozusagen etwas wegschiebt und den Begriff der Beratung eher nimmt, wäre der Unterschied wahrscheinlich nur der altbekannte zwischen charismatischer Beratung und pragmatischer Beratung. Und ich glaube, McKinsey wäre wahrscheinlich, also für mich wahrscheinlich auf der Seite der pragmatischen Beratung und sowas wie Rand auf der charismatischen Beratung. Also da denken die alternativ, da schauen sie sich das Unternehmen an, dass sie sanieren. Mhm. So etwa. Also was eine alte Trennung ist, glaube ich. Also so jemand wie in der Philosophiegeschichte, Thomas Macho hier von der Kunstuni hat darüber mal einen hübschen Text geschrieben, der sehr, sehr klug ist. Und Thomas Macho sagt, das ist eigentlich eine Tradition, die in der Antike losgeht. Also die Sophisten sind McKinsey. Das sind die pragmatischen Berater und so jemand wie Platon ist der charismatische Berater. Die Platon Sokrates ist die charismatisch. Also jemand, der auch biografisch als Fürstenberater ziemlich erfolglos war, gründet sozusagen eine Art platonische Akademie als Rekrutierung, als eine Art Proto-Think-Tank für künftige Berater, während die Sophisten, also der Feind, tatsächlich sehr geübte pragmatische Berater aller McKinsey ja waren. Also so war Thomas Machus, fand ich recht einleuchtende.
Wir haben ja Herr Rüben zweifach.
Ich habe noch eine Frage zur praktischen Organisation von solchen Think-Tanks. Und zwar, es hat ein bisschen was damit zu tun, was der Herr neben mir eben gefragt hat, zu der totalen Freiheit, worüber man nachdenken darf. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie eventuell solche Leute, die in den Thinktanks dann arbeiten, rekrutiert werden. Und dass die tatsächlich Festanstellungen haben. Es muss aber doch irgendwelche Kriterien geben, auch irgendwann wieder irgendwen zu entlassen. Und wie funktioniert sowas? Also wie wird persönliche Leistung gemessen dann in so einem
Sound, ja. Das ist echt eine gute Frage. Mhm. Ich weiß nicht, wie das heute geht. Bei Rand gab es schon einen Kreis fester Leute, aber ganz viele waren nach dem Prinzip von Fellows da. Also wie dieses Princeton Institute for Advanced Studies, wo Leute als Fellows durchgehen aus aller Welt. Also Helmut Schmidt war da, Francis Fukuyama, Ende der Geschichte, war bei Rand Fellow, Condoleezza Rice bei Rand Fellow. Es waren, glaube ich, so begrenzt, ja. Die sind dann ein Jahr oder zwei da, wenn überhaupt, nebenberuflich teilweise auch, neben einem festen Stab an Mitarbeitern. Also es wird fluktuierend gehalten, bis, so viel ich weiß zumindest.
Bitte.
Zur Frage nach dem sowjetischen Gegenstück zum amerikanischen Think Tank weiß ich nur, es gab ein sogenanntes Sternenstädtchen. Aha. Vielleicht hat davon jemand gehört, mit 20.000 oder so Wissenschaftlern irgendwo außerhalb einer bekannten Stadt, aber auf keiner Karte verzeichnet. Also das Sternenstädtchen. Wow. Und auf Russisch denken ist Dummert. Zur Frage nach dem österreichischen Think Tank, so weiß ich nur, dass die Arbeiterkammer als der Think Tank der Gewerkschaft und der SPÖ gilt.
Na gut. Österreichische Lösung. Die nächste Frage, ich weiß nicht, wer das Mikrofon hat, bitte.
Ah, ja. Und zwar würde mich interessieren, wie die Schnittstelle ausgesehen hat oder beziehungsweise aussieht oder der Alltag. Also da gibt es Rants, wo die unterschiedlichen Leute sitzen und sich Gedanken machen. Und dann gibt es das Militär. Und wie darf man sich das vorstellen? Hat das Militär dann plötzlich eine Frage und fragt nach, ob da schon bereits drüber nachgedacht wurde? Oder gibt es einfach so Bereiche, die grundsätzlich einmal vordefiniert werden, über die man nachdenken sollte? Natürlich darüber hinaus haben wir schon gehört, also es gibt keine Grenzen. Wie darf man sich den Alltag vorstellen?
Es ist im Gewissen ist das Auftragsforschung. Die kriegen einen Denkauftrag. Und es passierte zumindest historisch schon so, dass einfach Militärs eingebunden wurden. Also das heißt, man hat für Rollenspiele jemanden mal geholt. Und es gibt, wie soll man, also es gibt schon Bekehrung. Also Curtis LeMay, der das Flächenbombardement über Japan ja geleitet hat, und diese jungen Defense Intellectuals, diese 30-Jährigen da verachtet hat eigentlich, wurde später zu einem der größten Fans und saß in Princeton dann in den Vorlesungen von Hermann Kahn, die teilweise 5-6 Stunden dauerten. Angefixt ist er über diese Rollenspiele und so. Also man hat die Leute durchaus an Bord geholt. Aber es gab meist, waren die Aufträge ja auch relativ abstrakt. Und wie die Terminpläne aussehen, müsste man echt mal rekonstruieren, wie lange die eigentlich Zeit haben. Also NASA hat zum Beispiel mal sehr frei, das war nicht an Rand, sondern Hudson Institute rausgegeben, Weltraumstationen. Also nicht kleine für zwei Personen, sondern richtig, wo man ganze Weltraumkolonien baut. Entwickelt mal ein Finanzierungsmodell dafür. Ich weiß nicht, wie viel Zeit die dann hatten, aber es wurde auch mit Szenario-Methode und Rollenspielen, haben die halt ein Finanzierungsmodell, dass man das bis 2025 hinkriegt, gemacht. Ich weiß aber nicht, wie viel Zeit war. Und es wurden natürlich Leute eingeholt von der NASA, die auch zusammengesetzt wurden mit ebenso externen Fellows, wo zum Beispiel Science-Fiction-Schriftsteller Arthur C. Clarke war am Hudson Institute. Einfach mal, um mit denen zu reden und sowas mitzuentwickeln. Kubrick war mal zu Besuch. Also, aber ich weiß nicht, wie viel Zeit die eigentlich hatten und ob die gebunden waren und sich wirklich einfach Zeit lassen und so, wir brauchen noch ein Jahr. Das weiß ich auch nicht genau, ob das in den Verträgen schon stand.
Wie kann man sich das mit den Machbarkeiten vorstellen? Das klingt ja so, als ob ein sehr freier Raum, um zu denken hier wäre. Sie haben gesagt, es ist nicht der größte Kopf, sondern die Kreativität Teil der Qualität dieser jungen Menschen, die hier drinnen arbeiten. Aber Überprüfbarkeiten, wenn die NASA einen Auftrag gibt eines Finanzierungsmodells, dann muss da ja jemand sein, der weiß, also das ist ja jetzt nicht nur ein Denkspiel, so wie ich das sehe, aber es scheint ja auch auf konkrete Lösungswünsche zumindest angestrebt zu werden. Finanzierungsmodelle sind dann Facts, sind Hard Facts.
Ja, das Finanzierungsmodell selbst ist dann eine längere Fußnote in einem 300-Seiten-Report gewesen. Und der eigentliche Punkt war eine Beschreibung von 6 möglichen, also Futurologie ist auch sozusagen eigentlich, also Zukunftsforschung ist eigentlich was, das stark damit verbunden ist natürlich, ist ein Entwurf von 5 Zukunftsszenarien oder 4 waren es, wo sozusagen Rand einfach gesagt hat, wir treten einen Schritt zurück, wir listen jetzt nicht auf, wie viel das kostet, sondern wir treten einen Schritt zurück und wir denken nur darüber nach, wie muss die Welt aussehen, damit klar ist, es ist sinnvoll, Weltraumkolonien zu bauen. Also wie muss die Weltgeschichte verlaufen? Also es sind eher Sinngebungsprozesse, die thematisiert werden. Also das fand ich eine interessante Bewegung, also, und die sehr typisch Think-Tank-artig ist. Die Finanzierungsfrage war relativ einfach, Rentenfonds. Alle Leute, die Probleme auf Erden haben, gründen Rentenfonds. Palästinenser und so. Und das wird sich schon hochrechnen und dann kann man das bauen. Also Afroamerikaner, Palästinenser kann man. Aber das ist eine Fußnote, die auch fast scherzhaft und zynisch und böse ist. Aber das eigentliche Ding ist, wie müsste die Welt beschaffen? Also solche Vorschläge, man muss Weltraumkunde als Schulfach einführen. Man muss Science-Fiction-Schriftsteller engagieren. Man muss die Star Trek-Community mit einbeziehen. Also Hudson-Institut hat Jesko von Puttkammer, der damals dafür zuständig war, für Weltraumkolonien, der jetzt für Mars zuständig ist. Der war in den 70ern für Weltraumkolonien, hat Puttkammer empfohlen, er soll auf den großen Star Trek-Conventions in Las Vegas auftreten, mit William Shatner zusammen, um sozusagen ein Image zu schaffen. Es gibt das Argument, was ist, wenn der Russe große Weltraumkolonien baut? Wie sähe die Welt dann aus? Da müssten wir schon mithalten. Das müssen wir in der Öffentlichkeit vermitteln. Mhm. Also das war sozusagen eher die Art, wie Szenarien geschrieben wurden. Und dann rückt die Finanzierung, ist dann sozusagen selbstverständlich, wenn die Welt so aussehen würde. So rum vielleicht. Mhm. Womit man sich natürlich toll aus jeder Verantwortung rauszieht auch, aber es ist genau das liefert, was auch gehört werden will, also eine andere Idee oder ein anderes Nachdenken über Probleme.
würde interessieren, ob es Erkenntnisse darüber gibt, was die größten Irrtümer waren.
Größte Irrtümer?
Eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Der Mauerfall wäre natürlich so eins, ja.
Aktiv gedachte,
so wird die Welt aussehen. Und ja, es gibt ja, also auch da, es gibt von Hermann Kahn, diesem Einbrat, gibt es eine tolle Liste, das Jahr 2000, das ist so in den 70ern geschrieben, dieses Buch, mit seinem Assistenten zusammen. Und da gibt es eine Liste 100 wahrscheinliche Erfindungen, 20 sehr wahrscheinliche und 10 nicht ganz so wahrscheinliche. Und schon unter den 100 wahrscheinlichen kommen solche Dinge wie Kleidung aus Papier vor, aber auch genmanipulierte Tiere, Weltraumkolonien. Unter den sehr unwahrscheinlichen sind Maschinen zur Abschaffung der Schwerkraft und so. Also der Trick war eher, dass man, jemand wie Kahn hat versucht, sich aus diesen Kategorien rauszuziehen, aus Kategorien wie lag völlig daneben oder ist eingetroffen. Also das lief eher so, dass er, ich wollte das Denken anregen und hat sich selber sozusagen rausgezogen, ihr dürft mich nicht nach Kriterien wie Prognose, Voraussage oder so beurteilen, sondern ich bin ein Enfant terrible und ich stehe irgendwie jenseits. Also es gab einen Auftritt in den Spätsechzigern von Kahn, über den auch der Spiegel berichtete, wo so die deutsche Manager saßen, also Standard Electric, Lorent, Rosenthal und so. Und sagte Kahn, ich bin nicht hier, um Probleme mit Ihnen zu diskutieren, sondern um Sie zum Denken anzuregen. Das war der Auftaktsatz, vor dem uns dann die deutsche industriellen Elite etwas ratlos. Aber damit hat er sich natürlich super rausgenommen, für irgendwas verantwortlich zu sein oder was falsch vorher gesagt zu haben. Aber die Liste ist toll. Also diese Liste der 100 Sachen ist toll.
Ich möchte an das anknüpfen, was Sie jetzt gerade so erläutert haben, denn für mich liegt darin eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen einem Think Tank und einer Beraterfirma zum Beispiel. Da geht es nach meinem Dafürhalten wirklich nur um das Denken und nicht darum, den anderen Lösungen nahezulegen. Ich denke mir, es liegt in der Relation. Die Beraterfirma oder die Berater müssen in einer Beziehung zu denen stehen, die von ihnen beraten werden wollen. Und haben da ein Anrecht darauf. Und wenn ich mir ein Think Tank organisiere, habe ich kein Anrecht. Ich schaue ihnen beim Denken zu oder ich höre ihnen zu. Mir ist das eingefallen, es gibt ja diesen Begriff der zweiten Meinung. Die Think Tanks präsentieren eine Meinung und die kann ich dann annehmen oder auch nicht und ich höre etwas und ich ziehe dann Schlüsse. Während die Berater, die wollen mich ja zu etwas bewegen, weil ich sie autorisiert habe, dass sie mich zu dem bewegen, das für mich besser ist zum Beispiel. Und das viele bei mir beim Think Tank eigentlich weg.
Ja.
Wenn er wirklich ein Think Tank ist, ansonsten ist er dann irgendwie ein beratender Think Tank. Aber er kriegt eine Dimension, die er meines Erachtens vom Wesen her eigentlich nicht hat. Ja.
Im Grunde haben Sie mir meine Kesse Antwort schon vorweggenommen. Ich versuche es aber trotzdem noch mal andersrum. Meines Wissens kann man auch jemanden für Beratung nicht verantwortlich machen. Also der Berater kann zwar beraten, ich weiß nicht, gibt es ein Einklagerecht, dass man schlecht beraten wurde? Ja. Finanzkrise, ja, sie versuchen es jetzt, aber es ist interessant, dass es jetzt auffällig wird. Das heißt, vorher war es anscheinend stillschweigend eine Übereinkunft, dass man sozusagen, also den Berater, man kann den Ratgeber nicht irgendwie dafür verantwortlich machen, dass die Sache dann anders gekommen ist, weil man unterstellt ihm, dass er nach bestem Wissen und Gewissen berät und nach seiner Erfahrung und so weiter. Aber das heißt, der Berater ist schon sozusagen aus der Verantwortung raus. Darin trifft er sich mit dem Think Tank. Ich sehe schon den Unterschied, den Sie meinen. Der leuchtet mir auch sehr ein. Ich weiß halt nur nicht, ob der wirklich immer so trennscharf ist. Denn was beide auch eint, ist, dass die gegenwärtige Lage so ist, dass man nicht unberaten sein kann. Weil wenn man sich nicht beraten lässt, lässt man sich den
muss man sich den Vorwurf der Unberatenheit machen lassen. Und das ist im Moment durchaus ein Problem. Also nicht zuletzt an Universitäten, die permanent sozusagen gesupervised und beraten und sonst was von externen Juries evaluiert und so weiter werden. Man zieht sich den Vorwurf des Nichtberatenseins zu. Und dass die Situation so ist, irgendwie finde ich schon bemerkt. Also man entkommt der Beratung nicht. Man hat nun Alternativen und das ist, glaube ich, vielleicht die wirklich sich trauen, Ratschläge zu geben, weil sie aber letztlich auch nicht verhaftbar sind und die etwas abseitigeren wie Thinktank. Ich glaube, es ist nur ein gradueller Unterschied. Ja, und beide reagieren auf eine Situation, wo es einem eigentlich nicht erlaubt ist, unberaten zu sein. Ja, und das wäre die eigentlich interessante Frage. Ja. Deshalb kann man eigentlich für jeden Lebensbereich irgendwie des Daseins beraten sein muss. Also war jetzt ein bisschen...
Ja, widerspricht diese ganze Sache nicht, was wir schon vorher diskutiert haben. Und also dass die große Freiheit, die Sie dauernd beteuern, die bei der Rent Corporation zum Beispiel gehört, ist das nicht eine Illusion, weil man macht ja Auftragsforschung im Prinzip. Also es gibt kein Geld für nichts und nochmal nichts. Also man hat ja, man kann denken, wie man will, ist ähnlich wie die Pharmaindustrie, man kann forschen, wie man will, aber zum Schluss muss irgendwas dabei rauskommen, recht oder schlecht. Und so ist es bei der Rent Corporation auch. Und die mögen sich gut in Szene gesetzt haben und das mag mit den 68er, was weiß ich, alles machen mag, kann das ganz toll sein, aber die große Freiheit war da wahrscheinlich auch eine Illusion, oder sehe ich das zu zynisch?
Naja, ich gebe Ihnen in gewissem Sinne recht, dass diese große Freiheit sich natürlich in einem Rahmen abspielte, der durch Aufträge gesichert war. Sie haben sehr gute PR betrieben. Was mich an der Sache schon...
Das ist ja nur Wissen, weil ich meine, das hört sich ein bisschen zu utopisch an, wie sich das dort abspielt.
Also ich habe das jetzt natürlich auch...
Microsoft ist ja auch am Strand, oder? In Seattle. Ja. Aber die machen ein Riesengeschäft.
Ich sage jetzt nicht zu Apple und Microsoft, aber... Sag ich mit dem Witz. Also Sie haben recht, ich habe das natürlich ein bisschen überzogen hier mit der Freiheit. Aber ich habe das deswegen gemacht, also auch um eben so eine Frage ein bisschen zu provozieren. Denn auch in der Literatur ist es jetzt, dies oder letztes Jahr ist wieder ein Buch über die Geschichte der Rent Corporation erschienen, die diese ganze Institution sieht als, soll man sagen, als Tafelrunde der Gralsritter der Rationalität. Also das sind die, die rechnen. Die haben Computer, die machen irgendwie Planungen, die rechnen mit Millionen Todesziffern. Es ist sozusagen immer noch der Vorwurf, das ist der Ort, an dem eine kühle, technische, in die Apokalypse führende Rationalität praktiziert wurde. Die machen mathematische Spieltheorien. Natürlich waren da viele Mathematiker aus dem Spieltheorieumkreis da. Und es waren auch Physiker von der Wasserstoffbombe. Aber es herrscht bis heute irgendwie in der Forschung die Idee, dass das der Heilige Gral dieser technischen Rationalität der Nachkriegsmoderne sei, gegen die dann sowas wie Frankfurter Schule philosophisch losgegangen ist und dass diese technische Vernunft führt in den Untergang. Und mein sozusagen provokatives Potenzial bei diesem Vortrag war eigentlich zu zeigen, naja, das sieht vielleicht so aus, weil die einen enormen Ausstoß an Zahlenmaterial, an ausgedruckten Computerdiagrammen, an maschinengeschriebenen Reports mit 17 Gliederungspunkten machen. Aber im Inneren haust da eigentlich noch was ganz anderes, das nicht so viel mit kühler technischer Rationalität und Fortschrittsglauben und einer gefährlich gewordenen Aufklärung zu tun hat, sondern eher eben mit Interdisziplinarität, Kreativitätstechniken, Exzellenzzentren, Wissenschaft in der Badehose, also mit was ganz anderem noch, das da haust. Bitte die? Und zum Schluss noch ein Krieg in Irak mit. Ja, aber es gibt eine andere Linie und die andere Linie führt, glaube ich, in die Gegenwart. Also diese Rationalitätsdebatte, da hat die Frankfurter Schule alles zugesagt, was auch berechtigte Kritik war. Aber diese anderen Sachen, die hier begründet sind, die jetzt wichtig werden, Also wenn Sie sich die Doktorandenprogramme diverser Universitäten ansehen, wie die dicht gemacht werden und auf wenige Leute beschränkt, die in einem frisch renovierten Dachgeschossen mit Designermöbeln als Doktoranden sitzen und andere, die es extrem schwierig haben, sind das Think-Tank-Ideen letztlich. Wie sowas zu, also Exzellenzcenter und Ähnliches. Es ist, sind Sachen, die daher kommen, glaube ich. Daher schon noch eine Brisanz, diese Seite von Rand anzugucken.
Bitte.
Wie bekommt man denn einen Job bei denen? Ich würde mich gerne bewerben. Aber noch lieber als wie für die Amerikaner würde ich für die Europäer arbeiten. Gibt es sowas für die EU auch? Ist sowas angedacht?
Das ist eine tolle, also ja, wenn ich das wüsste, weiß ich gar nicht, ob ich es sagen würde. Ich weiß wirklich nicht, wie man da reinkommt.
Gab es eigentlich irgendwelche bewusstseinserweiternde Drogen, die genommen wurden?
Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Also der, also Timothy Leary ist mit LSD vorstellig geworden am Hudson Institute. Es war tatsächlich eine Überlegung. Es war sehr stand, dass bestimmte Leute aus diesen Think Tanks, die nun auch den Think Tank mal verlassen haben, als Public Intellectual so öffentliche Auftritte gemacht haben, auch auf Covers mal waren, sich rausgewagt haben, auch mal ein populäres Sachbuch geschrieben haben, die haben in einer gewissen Weise auch Leute aus der Gegenkultur, aus der Counterculture angezogen. Und Leary war, aber ich habe nicht keine Aufzeichnung genau darüber gefunden, aber war definitiv da. Und so jemand wie Hermann Kahn ist auch mit Allen Ginsberg zusammen aufgetreten auf der Bühne. Und hat sich mit Leary getroffen und so. Also es ist eine interessante Beziehung zwischen... Deswegen an Einzelpersonen ist es auch nicht politisch so klar, wo die eigentlich hingehören. Es gibt seltsame Allianzen zwischen Technologie, Thinktanks und eigentlich Gegenkultur, zumindest in Amerika.
Ja, es ist jetzt schon wieder zeitlich ein bisschen versetzt. Ich beziehe mich nämlich nochmal auf die Diskussion von vorher, nämlich die Unterscheidung zwischen Thinktanks und so Beraterfirmen oder so. Und ich würde doch eigentlich den größten Unterschied da sehen, dass eine Beraterfirma sich eben mit einer ganz konkreten, schon eingetretenen meistens oder zumindest konkret definierten Situation beschäftigt, wohingegen Thinktanks eben die Freiheit hat, auch sich Situationen auszudenken, die noch gar nicht real sind. Und da liegt doch ein ganz grundlegender Unterschied. Also das wollte ich einfach nur noch so einwerfen.
Ja.
Sehe ich das richtig?
Ja. ja, Sie haben schon recht, auf der Achse kommen wir mit einer Situation klar oder stellen wir die Lage in Frage, sodass sich die Situation ändern
ja,
würde.
Ja, das ist genau die Sache mit den flachen Hierarchien. Ja. Da ging es ja darum, dass ich während der Diskussion das Problem noch verändern kann. Und bei den starken Hierarchien, die funktionieren, wenn das Problem klar definiert ist.
Ja. Also, ja, ich meine... Ich suche jetzt nach einem anderen, weil ich will ja nicht immer Beispiele aus der Uni bringen, aber ich meine, das ist eins, wo man sich als Prof irgendwie auskennt, also weil es einem selber widerfährt. Ja? Also eine Thinktank-artige Lösung, wenn irgendwie mal eine Generation in Rente geht von Kollegen und was neu gemacht werden kann. Eine Thinktank-artige Struktur wäre, über die Strukturen nachzudenken und nicht einfach alle emeritierten Professoren auszuschreiben und neu zu besetzen, sondern die Struktur nachzudenken. Das ist in Deutschland an Universitäten nach 89, 91 passiert, als in der ehemaligen DDR eben viel. Da hat man ganz viele Strukturkommissionen, die über sozusagen, was bedeutet diese Uni in Chemnitz, in Weimar, in Erfurt, in Jena oder so. Was macht man da? Was holt man an vertriebenen Sachen wieder zurück, die zu DDR-Zeichen nicht gab? Architektur ist in Bauingenieurshand gefallen. Strukturkommission überlegt und wir besetzen nicht jetzt nochmal 15 Professuren für Bauingenieurwesen, weil Plattenbau ist nicht mehr das Thema im Moment, sondern Architektur vielleicht, wenn es da eine Tradition gibt. Heißt, also über Strukturen nachdenken statt Probleme. Und das ist, also so ist es im Uni-Bereich zum Beispiel.
Ja, aber das ist
so ähnlich. Beides beraten. Nein, sagen Sie bitte.
Man denkt irgendwie drüber nach, die Voraussetzungen zu ändern, also den Ausgangspunkt. Und ein Berater wird mit einem Ausgangspunkt und einer Situation konfrontiert und muss ausgehend davon eben eine Lösung liefern, ja. Und so. Und das mit dem drüber nachdenken über neue Strukturen, ja, ist so ein bisschen so ähnlich wie sich verschiedene Szenarien auszudenken.
Ja, ja. Ist das die größere Freiheit, oder, von der Sie gesprochen
Vielleicht
haben?
Vielleicht wäre es das, ja.
Also keine Lösung, nicht lösungsorientiert dann auch wirklich zu funktionieren, sondern völlig sich zurückzunehmen und vielleicht eben Strukturen zu überdenken oder
abzuhalten. Ja, vielleicht könnte man sich wirklich darauf einigen, es geht eben, es ist ein gradueller Unterschied und kein fundamental, sondern ein gradueller oder einer der Weite des Blicks. Also ich bin noch nicht ganz, obwohl viele gute Argumente ich heute gehört habe, nicht ganz sicher, ob ich das sozusagen die Beratung so vom Think Tank wirklich trennen würde. Also zwischen Zweiter Weltkrieg, wo es ja auch interdisziplinäre Teams gab und Rand Corporation, ist genau der Unterschied, den Sie beschreiben, läuft da zwischen dem Begriff Operation Research im Zweiten Weltkrieg und System Analysis nach dem Weltkrieg. Und die Operation Research sind interdisziplinäre Teams, die ein Problem zu lösen haben, und zwar so schnell wie möglich. Deswegen sind sie interdisziplinär, also was weiß ich, Aufspüren von deutschen U-Booten oder zu viele Abschüsse, andere Formationen fliegen, andere Patrouillen. Das funktioniert jetzt auf taktischer Ebene, um den militärischen Begriff zu nehmen. Und System Analysis, was Rand dann als Gegenbegriff eingestellt hat, ist sozusagen über systemische Zusammenhänge nachzudenken. Das wäre militärisch die strategische Ebene oder so. Aber die Übergänge sind gleitend. Das heißt nicht, dass an Rand nicht an den Nebenabteilung ein kleiner Auftrag für Operation Research vergeben werden kann. Optimiert uns mal das Bombardement folgender Fläche oder optimiert uns das Bremsen von schweren Güterzügen, die ja Minuten oder so lange Bremswege haben. Also das kann auch an Thinktanks vergeben werden. Insofern, also...
Wie ist die Ethikfrage? Sind Sie in Ihren Untersuchungen da ein bisschen drauf gestoßen? Das sind Mitte 20-Jährige, die sich jetzt zumindest im Zahlenspiel über Millionen Tote und Waffen und Erfindungen und so unterhalten. Ist da irgendwas rezipiert im Nachhinein? Ist das kritisiert worden?
Naja, also es gab schon sehr, sehr viel Presse dagegen. Also es war schon eine breite Diskussion, gerade als dann aus Rand auch Sachen sozusagen raussickerten. Vieles ist ja nicht publiziert worden. Man muss ja auch die andere Lage vorstellen. Das waren interne Reports, die zirkulierten. Das ist so wie jetzt, dass man auf die Homepage angucken kann und einfach für $12 das aktuelle Buch über Network-Centric Warfare sich bestellen, war ja doch eine andere Situation. Es gab schon erhebliche ethische Diskussionen, als etwa Hermann Kahn mal ein Freisemester gemacht hat, einfach seine vieles, was er aus der Rand Corporation wusste und was dort diskutiert wurde, einfach als in Princeton als Vorlesung gehalten hat und das sozusagen als Schleichweg genommen hat, um das publizieren zu dürfen bei Princeton University Press. Und das gab aller Übelste. Ist als Genghis Khan beschimpft worden, als zynischer Massenmörder. Also da ist schon was losgetreten worden. Weil man auch nicht genau sagen kann, wie sich sozusagen die Beschimpfungen und die Anhänger auf links- und rechtspolitisch verteilen. Es ist nicht eindeutig einfach. Also ist viel von links kritisiert worden. Bertrand Russell fand ihn einen großen Pazifisten. Das hatte ich, glaube ich, eben mal erwähnt. In Science oder in Nature gab es einen furchtbaren Verriss. Es ist sehr zwiespältig zumindest. Aber es wurde natürlich heiß diskutiert. Und sozusagen für mich immer noch schönsten natürlich bei Kubrick in Dr. Seltsam oder Ich lernte die Bombe zu lieben. Also das ist ja das, glaube ich, sechste Kapitel von Kahns Buch über vom thermonuklearen Kriege, also in Clausewitzscher Adaption des Clausewitz-Titels, die Doomsday-Maschine. Aber Kubrick ist wirklich hingefahren, hat Interviews mit Kahn gemacht, es sind Zitate aus dem, weil das ganze Skript ist eigentlich Kahn inspiriert. Und das ist schon diese Zeit etwa, wann ist der gedreht? Also das ist so die Zeit, wo die Diskussion schon hochschwappen darüber und öffentlich werden. Der Moment, wo eben auch mal was nach außen dringt und sich sehr schnell sehr, sehr viel verkauft. Also,
Ich habe eine Frage, und zwar, bitte. Sie haben erwähnt, wir sind eine Beratergesellschaft. Und jetzt ist die Frage, meine Frage, finden Sie, dass wir vielleicht mit unserer Freiheit so wenig anfangen können, dass wir uns so sehr vor der Konsequenz unseres Handelns, unserer Freiheit fürchten, dass wir ständig beraten
uns gegen jegliche und allem beraten müssen.
Ja. Also das haben Sie eigentlich sehr, das haben Sie eigentlich sehr schön gesagt. Also ich glaube, das hat wirklich was mit, also jetzt ein bisschen in the long run gesagt, glaube ich, also wirklich mit einer ganz, ganz rasant gesteigerten Kontingenzerfahrung in der Moderne zu tun. Also mit einem Verlust an Halt. Also Ihr Heimatort ist nicht mehr Ihr Halt. Die Kirche ist nicht mehr Ihr Halt. Die Universität auch nicht mehr. Also sozusagen also die Steigerung der Wahlmöglichkeiten, die sozusagen seit der Aufklärung möglich sind, also seit 200 Jahren, haben sozusagen eine solche Kontingenz, dass sie dauernd Entscheidungen treffen müssen. Also eigentlich eine Kontingenzüberforderung. Also das, was Sennett auch als flexibler Mensch irgendwann mal beschrieben wurde. Also diese Art von Flexibilisierung ist ein Überborden von Entscheidungen, die getroffen werden müssen, weil es sozusagen die Schemata, in denen man Biografien aufbaut, völlig kontingent geworden sind, also relativ haltlos. Ich glaube, daher kommt also sowohl die Suche als auch das Angebot dann nach Beratung für alle möglichen Entscheidungen, weil wir in so einer kontingenten Welt leben.
Ich bitte um eine kurze Nachfrage. Wir haben dann noch zwei kurze Fragen.
Ja, ist es vielleicht, haben die Militärs das früher dieses Bedürfnis gehabt, weil sie eben früher mit so breiteren Kontingente konfrontiert waren, deswegen die Gründung der Thinktanks vom Militär?
Da würden Sie dem Militär sehr viel Ehre antun. Also da wäre ich persönlich vorsichtig damit. Also klar, es gibt schon eine lange Tradition seit Clausewitz der Friktion und was so alles schiefgehen kann. Und das gibt auch ja den Ausdruck Contingency Management dafür, aber ich bin mir da unsicher. Ich glaube, es ist eine viel grundsätzliche Diskussion, die nicht nur das Militärische und die Kontingenz von Kriegführung betrifft. Zumal der Nuklearkrieg irgendwie nicht besonders kontingent, sondern gerade so von erschreckender Einfachheit ist. Zwei Blöcke, die sich auslöschen. Also konventionelle Kriege sind viel kontingenter und viel schwerer planbar als sowas, glaube ich. Das Interessante an diesem Atomkrieg ist nur, dass er nicht geführt werden darf und deswegen sozusagen so viel Denken über Möglichkeiten, also so viel Möglichkeitssinn plötzlich entsteht. Aber ich glaube, konventionelle Kriege sind viel kontingenter und viel schwerer zu handeln, als es ein Atomkrieg gewesen wäre. Also Atomkrieg ist für den Typus des Denkens, ich würde die Kontingenz wirklich nicht in den Militärbereich rein verlagern. Ich glaube, es ist wirklich eine Situation verlorener Gewissheiten und Modelle, die sozusagen wie ein Vakuum Beratung ansaugt.
Zweimal kurz, bitte.
Haben die Denkprozesse, die in der RAND Corporation gemacht werden, auch einen Einfluss auf die europäische Politik und auf europäische Entscheidungen?
Das ist eine gute Frage. Wenn man das wüsste. Ich bin mir nicht sicher, ob in dieser, über heute kann ich eh nichts sagen, aber damals glaube ich nicht. Ich meine, Europa als nun Macht im westlichen Bündnis hatte ja auch nicht so viel selber zu entscheiden, sondern es war sozusagen über Amerika gestellt. Insofern hat man nicht, es hat Auswirkungen gehabt, aber man hat Europa nicht wirklich beteiligt, denke ich. Also man hat natürlich Erwägungen gemacht, wo ist der Level erreicht, wenn wir Berlin opfern? Dazu gab es relativ viele Szenarien. Überlässt man es der UdSSR oder so. Also es gab sehr viele Szenarien, in denen eben Europa eine strategische Rolle spielt, und zwar die entscheidende strategische Rolle. Aber einflussreich in dem Sinne, dass man zusammen mit Europäern darüber nachgedacht hätte, bin ich mir nicht sicher, abgesehen von einzelnen Fellows und von Emigranten.
Bitte.
Ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Ihre Aussage, dass geplant ist, die Uni Wien in den Think Tank umzuwandeln. Nachdem wir Kreativität bei heutigen Personalentscheidern mehr oder weniger das schlagen. kann das ausschauen mit ein paar tausend Studenten, kreative Prozesse durchzuführen?
Gar nicht. Ein Ausblick in die universitäre Zukunft.
Nehmen Sie das, nehmen Sie das wirklich als Aperçu. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das auf der Rektorats-Homepage noch draufsteht, aber ich habe es ausgedruckt vorher.
Ich denke, grundsätzlich ist die Idee, Universität als Think Tank zu führen, nicht schlecht.
Ja.
Sehr viele neue Ideen, sehr viele kritische Ideen.
Ja, ja. Dann da würden wir jetzt um 8:55 ein Riesenfass aufmachen. Aber ich glaube, dafür gibt es Modelle. Es hängt natürlich an der Größe der Universitäten und an der grundlegenden, also auf welchem Level möchte man die Reform ansetzen. Ich glaube, es ist nicht nur Geld, sondern auch Reform. Es ist auch viel Geld, aber es sind auch grundlegende Reformen. Also wie man es anders denken kann. Aber das würde wirklich zu weit führen. Ich habe eine Idee dazu, aber...
Da bräuchte vielleicht einen Think Tank, um zu schauen, ob das machbar ist.
Das heißt, es gibt derzeit noch keine wirklichen Konzepte an anderen Ministerien,
wo ähnliche
Sachen realisiert wurden.
Immer, es wird schon viel experimentiert. Also wenn Sie sowas wie Central European University in Budapest anschauen, aber die hat einen, meines Wissens, Milliardär als Privatsponsor im Rücken. Und die können sich natürlich leisten, 1500 Studenten auf 60 Professoren, wovon irgendwie von den Studenten wiederum über 40% Doktoranden sind und aus 60 verschiedenen Ländern stammen. Das ist natürlich ein Traum, aber mit einem Milliardär als Sponsor. Wie man das überträgt auf staatliche und andere Sachen, es wird viel in Deutschland inzwischen mit Privatisierung experimentiert, die auch nicht unproblematisch sind. Schwer, also es ist ein Riesenfeld. Das wäre wahrscheinlich alles, was kurz gesagt ist, ist, glaube ich, falsch dazu. Also bleibt unterkomplex. Deswegen
könnte ein anderes, Stille. Einem anderen Abend das Thema sein. Ja. Gut, vielen Dank für eine tolle Diskussion. Es ist zu kurz, ich weiß, aber man merkt, es ist nach 90 Minuten eine gewisse Unruhe, verständlicherweise. Herzlichen Dank für viele Fragen.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Einiges mitgeschrieben.
Ihnen vielen Dank für einen sehr interessanten Vortrag und für das Kommen
heute. Freude.
Herzlichen Dank.
Danke.
Ich möchte Sie mit. Ich möchte